Was heißt denn eigentlich Qualität jetzt für Kinder vielleicht anders als für Erwachsene? Und mir ist einfach schnell aufgefallen, dass es aus der Ethik heraus kaum Auseinandersetzungen damit gibt. Einerseits, von wem reden wir, wenn wir von Kindern reden? Was unterscheidet die eigentlich von Erwachsenen? Wie wollen wir eigentlich begründen, wenn wir sie besonders stark schützen? Und wie können wir sie eigentlich auch optimal fördern? Welche Annahmen und auch normative Annahmen haben wir immer schon im Kopf, wenn wir das tun?
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital. Der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Hansen.
Herzlich willkommen, liebe Ingrid Stapf, zu unserem Podcast Ethik Digital. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Sie habilitieren sich ja gerade zum Thema Kindermedienethik. Und sind an der Universität Tübingen. Nicht nur das. Wir wollen ja über das Thema Kindheit und digitale Ethik sprechen. Was ist denn das Kindlichste oder Kindischste, was Sie selbst zu diesem Thema mit Ihren digitalen Medien machen?
Ja, danke für die Frage. Also ich schaue keine Katzenvideos oder spiele übermäßig Spiele. Was ich an der Frage ganz spannend finde, ist, was heißt es denn, kindlich mit irgendwas umzugehen? Und für mich heißt es, als jemand, der auch sich damit befasst in der Forschung, einfach auch so einen Anfängergeist zu haben, etwa mit Offenheit an etwas ranzugehen, ohne schon direkt irgendwelche Folien darüber zu legen. Und wenn ich da so ein bisschen kindlich schaue, bin ich manchmal doch verwundert, was für einen Stellenwert beispielsweise mein Smartphone auch in meinem Leben hat, dass ich manchmal denke, es weiß mehr über mein Leben als ich. Es bezeugt alles, was ich mache. Was ich gerne mal machen würde, wäre Siri zu fragen, was sie denn mal sein will, wenn sie groß ist.
Ja, ihr wichtigstes Thema ist das Aufwachsen, ne, mit digitalen Medien. Das beschäftigt sie schon ziemlich lange. Und wir würden einfach gerne wissen, ja, wie Sie dazu gekommen sind, was Sie daran so spannend finden. Sie haben auch eigene Kinder, das ist wahrscheinlich immer ein Zugangsweg, aber vermutlich gibt es auch noch einen anderen.
Genau, also ich habe ja ursprünglich mal Philosophie, Psychologie, Medienwissenschaften studiert und während meines Studiums auch immer schon in verschiedenen Medien gearbeitet, beim Fernsehen, beim Print, im Dokumentarfilmbereich. Das heißt, ich war immer schon so ein bisschen an der Schnittstelle von Theorie und Praxis und fand es auch sehr spannend, als ich dann meine Promotion im Bereich Medienethik gemacht habe zur Medienregulierung im deutsch-amerikanischen Vergleich. Da war ich auch länger in den USA. Und als ich von den USA zurückkam, habe ich dann, bevor ich nach Erlangen gegangen bin, zur christlichen Publizistik, wo ich den Schwerpunkt Medienethik Religion in dem Masterstudiengang mitbetreut habe, habe ich beim Erfurter Netcode gearbeitet. Und das war eine Qualitätsinitiative für Kinderseiten, wo wir überlegt haben, wie können wir denn gute Angebote für Kinder schaffen, die auch letztendlich Kinder schützen, weil sie so gut und altersgerecht gemacht sind, dass sie gerne da sind und dass ihre Entwicklungsthemen da beantworten und dass ihre Interessen so im Vordergrund stehen. Und da habe ich zum ersten Mal auch so gesehen und auch begründen müssen, was heißt denn eigentlich Qualität jetzt für Kinder vielleicht anders als für Erwachsene? Und mir ist einfach schnell aufgefallen, dass es aus der Ethik heraus kaum Auseinandersetzungen damit gibt. Einerseits, von wem reden wir, wenn wir von Kindern reden? Was unterscheidet die eigentlich von Erwachsenen? Wie wollen wir eigentlich begründen, wenn wir sie besonders stark schützen? Und wie können wir sie eigentlich auch optimal fördern? Und was haben wir dabei immer schon im Kopf? Welche Annahmen und auch normative Annahmen haben wir immer schon im Kopf, wenn wir das tun? Und so bin ich dann eigentlich auch zu dem Thema gekommen und habe angefangen, diese Habilitation auch zu entwerfen. Ich habe dann auch dadurch, dass ich schon sehr lange bei der FSK und der FSF Prüferin bin für den Kinder- und Jugendmedienschutz und auch in der Prüfpraxis festgestellt habe, dass wir Entscheidungen treffen müssen, was ist jetzt angemessen für 12-Jährige, was ist überfordernd für 16-Jährige. Und auch bei diesen Verfahren, wo wir sozusagen im Diskurs auch herausstellen, was sind eigentlich Gefährdungen, wen haben wir da vor Augen, wenn wir schützen wollen und was für eine Rolle spielen die Inhalte? Dabei habe ich angefangen, mehr zu reflektieren und gedacht, ich möchte das Thema ausbauen. Ich mache jetzt schon so lange Medienethik, eher klassische Medienethik, bezogen auf klassische Massenmedien noch und bin dann immer stärker eben auch dazu hingekommen zu sagen, was heißt das eigentlich, wenn wir auf Kinder schauen? Was heißt das eigentlich, wenn wir über Kindheit sprechen? Was heißt es, wenn wir über den digitalen Raum sprechen und auch eine ethische Perspektive einnehmen? So bin ich zu dem Thema gekommen und das weitet sich ständig aus. In Tübingen leite ich jetzt aktuell auch ein Forschungsprojekt zur Sicherheit von Kindern in Online-Welten, wo wir eben auch versuchen, eine kinderrechtliche Perspektive auf Sicherheit einzunehmen und dann mal überlegen müssen, Was ist bei Sicherheit bei Kindern anders relevant als bei Erwachsenen? Wie müssen wir da besonders schützen? Wo müssen wir aber auch darauf setzen, dass Kinder einfach auch resilienter werden? Und das sind alles auch ethische Fragen, die wir aber in den meisten Projekten dann doch auch immer wieder interdisziplinär angehen, weil die Fragen eben nicht nur ethisch sind, sondern sie haben praktische Relevanz. Sie haben Bezüge zur Psychologie oder zum Recht und zur Kommunikationswissenschaft.
Denn was unterscheidet Kinder von Erwachsenen? Also, weil ich glaube tatsächlich, das ist so eine Frage, die immer wieder auftaucht.
Kindheit ist eine sehr dynamische Entwicklungsphase und Kindheit zeichnet sich auch durch besondere Verletzlichkeiten aus, weil Kinder eben bestimmte Erfahrungen erst noch machen, die wir als Erwachsene oft schon, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir uns zum Beispiel selber schützen wollen oder gut Entscheidungen treffen wollen, die unser eigenes Wohlbefinden oder unseren Interessen entgegenkommt. Kinder machen die Erfahrungen erst noch. Gleichzeitig entwickeln sie sich auch erst noch kognitiv, emotional, soziomoralisch. All das entsteht gerade erst. Was aber nicht heißt und was oft passiert, ist, dass sie deswegen irgendwie weniger wert sind. Also das ist eben auch diese ethische Idee der Gleichheit. Also Kinder und Erwachsene sind normativ gleich, gleichwertig, aber sie sind faktisch eben unterschiedlich und diese Unterschiede sind moralisch relevant. Und das hat vor allem damit zu tun, dass Störungen oder Verletzungen in der Kindheit eben auch nachhaltige Auswirkungen auf das spätere Erwachsenenleben oder das, was wir auch eine offene Zukunft nennen von Kindern, hat. Und das kann moralische Verpflichtungen begründen oder eben auch besondere Schutzansprüche von Kindern. Wenn ich das aber jetzt kinderrechtlich denke, dann heißt Schutz nicht einfach paternalistisch zu sagen, das darfst du nicht, sondern es heißt auch mit dem Kind zusammen zu lernen, selbstbestimmter zu werden. Also es sind relationale Prozesse, weil Kinder sich eben noch entwickeln. Und das bedeutet, dass sie einerseits bei besonderen Gefährdungen besonderen Schutz brauchen. Also wenn wir jetzt von Straftaten sprechen, beispielsweise in meinem Projekt beschäftigen wir uns auch mit Cyber-Grooming, mit extremem Hate Speech und solchen Dingen, ist es ganz klar, dass man Kinder dem nicht einfach aussetzen sollte. Also davor müssen sie besonders geschützt werden. Aber gleichzeitig brauchen sie eben immer auch Möglichkeiten zur Befähigung, dass sie etwas durch Erfahrungen lernen, was gut erklärt wird. Warum ist das eigentlich ein Problem? Oder warum möchtest du das nicht? Oder was möchtest du gerade in deinem Medienhandeln eigentlich erreichen? Und finden wir dafür vielleicht eine bessere, eine sichere Alternative? Und wie können wir da sozusagen auch Beteiligung schaffen? Das sind so die drei kinderrechtlichen Bezugspunkte. Einerseits Beteiligung, Befähigung und Schutz. Und das ist, klingt erstmal einfach, aber in der Praxis ist es gar nicht so einfach, wenn es dann darum geht zu entscheiden, wie lang darf das Kind jetzt dieses Spiel spielen, ab wann darf es Ballerspiele spielen, wie lang ist es am Smartphone, ist es bei WhatsApp, obwohl es erst mit 16 selbst entscheiden kann, ob es bei WhatsApp sein kann. Das ist das typische Thema mit dem Klassenchat. Und all da kommen die für die Ethik typischen Spannungsfelder auch ins Spiel, dass wir manchmal gerne einfache Antworten suchen, dass wir aber letztendlich immer auch schauen müssen, was ist los mit dem individuellen Kind? Wo sind besondere Verletzlichkeiten auch bei einzelnen Kindern? Ob jetzt mit Beeinträchtigungen, ob mit Migrationshintergrund oder auch einfach besondere Verletzlichkeiten? Da Kinder auch im gleichen Alter ganz oft sehr unterschiedlich auf die gleichen Phänomene reagieren. Und da lade ich immer dazu ein, auch zu sagen, diese Spannungsfelder können auch wichtig sein. Es kann wichtig sein, weil wir dadurch alle eigentlich was lernen können und weil wir letztendlich zu besseren, weilbegründeten Entscheidungen kommen. Und die Kinder dabei mit einzubeziehen, ist eben ganz wesentlich.
Ich würde gerne nochmal jetzt einen kleinen Schritt zurückgehen, um den Schutz herausgreifen. Ja, die Debatte gerade in Deutschland ist ja doch sehr, sehr angstgesteuert, wenn, also zumindest in meiner Wahrnehmung, dass es um zu viel Spielen geht. Aber es geht immer um zu viel, ja, zu viel Gefährlichkeit, zu viel soziale Medien und das alles die Kinder dumm und dick macht und einsam auch. Und ja, dazu tragen sich auch Vorträge bei, wie vom Neurowissenschaftler Manfred Spitzer, der jetzt kürzlich erst in München wieder einen Vortrag gehalten hat zu Depressionen, Lernstörungen, Kurzsichtigkeit, wie die Digitalisierung unsere Kinder krank macht. Also, was halten Sie davon?
Zunächst denke ich, dass darin immer auch eine gewisse Wahrheit steckt. Also ich glaube, dass für bestimmte Kinder und bei bestimmten Medien und in bestimmten Kontexten digitale Medien durchaus zu solche Phänomene mit verursachen oder zumindest verstärken können. Dabei muss man aber bedenken, dass viele von diesen Problemen, die benannt werden, ob jetzt Essstörungen oder Sucht, oft auch sozial reale Probleme sind, die sich über das Digitale verstärken. Davon abgesehen muss man, glaube ich, auch unterscheiden, was ist in den jeweiligen Medien, die benutzt werden, auch schon angelegt. Also es gibt zum Beispiel soziale Medien, die sind wirklich darauf angelegt, dass ich sie immer und ständig benutze, dass ich mich ständig äußere, dass ich eigentlich gar nicht richtig rauskomme. Das ist das, was wir dann auch Affordances nennen. Also was ist in den Medien angelegt, was für Kinder überhaupt erst möglich wird. Und man muss es eben so verstehen, dass Kinder, also die KIM-Studie zum Beispiel, die den 9- bis 13-Jährigen befragt, was ist Kindern am wichtigsten? Da sagen die Freundschaften. Gleichzeitig haben sie eine hohe und wachsende Mediennutzung, auch gerade nach der Pandemie. Und das heißt auch erstmal, dass sie über digitale Medien ihre Freundschaften ausgestalten und dass sie das auch im Zuge ihrer Identitätsentwicklung, ihrer Persönlichkeitsentfaltung, ihrer Erfahrungen nutzen. Die Tatsache, dass sie viel Medien benutzen, sagt uns ja noch gar nicht, was sie genau machen und was es mit ihnen macht. Also, und deswegen bin ich immer skeptisch, wenn es sehr allgemeine Aussagen sind von Ursache und Wirkung. Und ich bin eher daran interessiert zu überlegen, bei welchen Kindern, bei welchen Inhalten, in welchen Kontexten sprechen wir von welchen Wirkungen und was kann man auch tun, um die Kinder damit zu stärken. Und von daher ja, nein, aber vielleicht besser noch ein bisschen genauer hinschauen.
Gibt es trotzdem auch ein Beispiel, wo Sie sagen, so, da ist dann eben eine Grenze erreicht? Also da müssen wir ganz klar eine Grenze ziehen.
Ja, in jedem Fall gibt es da Grenzen. Und die gibt es ja auch schon. Also die sind ja über den Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienregulierung auch artikuliert. Also wir haben ja verschiedene Wege in Deutschland. Deutschland hat mit den intensivsten und am stark ausdifferenziertsten Jugendmedienschutz im europäischen, wenn nicht sogar internationalen Raum. Das ist wirklich auch ein hohes Gut. Es hat in Deutschland Verfassungsrang, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden. Das heißt, die Medienfreiheiten werden auch dadurch eingeschränkt, dass der Kinder- und Jugendmedienschutz Geltung behalten kann. Das heißt, das ist auch schon da. Wir haben verschiedene Gesetzeswerke, ob jetzt bei Straftatbeständen, da haben wir natürlich auch das Strafrecht. Und das sind dann keine Dinge, die in unserem persönlichen Entscheidungsraum, finden wir es jetzt gut oder nicht, sondern es gibt bestimmte Tatbestände, die einfach auch gesellschaftlich und rechtlich nicht gewollt sind und wo wir auch einschreiten können. Und dann haben wir aber einen ganz, ganz großen Graubereich, wo es auch um kulturelle oder subkulturelle Normen geht, wo es um Familienkulturen geht, was passiert zum Beispiel in der Familie selbst. Also ich sag mal, wenn die Eltern oder das ganze Familiensystem die ganze Zeit an digitalen Geräten ist, ohne darüber zu reflektieren und bewusst Entscheidungen trifft, ist es sehr schwer zu sagen, ja, das Kind ist jetzt süchtig, wir müssen da eingreifen. Also das heißt, es ist ja auch immer systemisch mitbestimmt. Und dann haben wir eben auch diesen ganzen Bereich, der im Jugendmedienschutzstaatsvertrag reguliert wird, mit den unterschieden wird zwischen, also auch eben, was sind entwicklungsbeeinträchtigende Angebote? Also wo haben wir den Verdacht, dass bestimmte Angebote vom Inhalt her oder von den Interaktionsrisiken, die sich ergeben, Kinder in ihrer Entwicklung zu freien Persönlichkeiten behindern, sie daran behindern, dass sie gemeinschaftsfähig werden, also dass sie sozusagen sozial in der Gemeinschaft agieren. Wo sind Angebote, die möglicherweise sogar demokratiegefährdend sind? Das ist gerade auch ein sehr großes Thema, gerade wenn wir auf Desinformation schauen, Fake News, diese Themenbereiche, aber auch Hate Speech, wo zum Beispiel auch die Teilhabe von bestimmten Menschen dadurch reduziert wird, dass sie sich gar nicht mehr trauen, Aussagen im öffentlichen Raum zu machen im Digitalen. Und wie können wir auch sicherstellen, dass Kinder eigenverantwortlich werden? Das sind so die Maßgaben auch im Kinder- und Jugendmedienschutz. Wir wollen nicht, dass sie sozial desorientiert werden. Wir wollen nicht, dass sie gemeinschaftsunfähig sind. Wir wollen nicht, dass sie die Demokratie nicht ernst nehmen oder überhaupt wissen, was das heißt. Und das heißt, das sind also alles, was in diesem Rahmen steht, wird auch schon reguliert. Die Herausforderung ist nur, das gerade bei Plattformen im globalen Kontext zu machen. Da haben wir einfach große Schwierigkeiten, die traditionellen Modelle der Regulierung dahin zu übertragen. Da hoffen viele jetzt auf den Digital Service Act und andere Maßgaben. Da tut sich auch viel. Und ich war jetzt auch gerade auf einer Konferenz, wo es auch darum ging zu sagen, macht es eigentlich Sinn, dass wir, so ein Kollege Stefan Dreyer, mit der Schrotflinte über Altersfreigaben immer alles regulieren? Oder müssen wir nicht auch stärker darüber nachdenken, wie können wir auch so diese Art Rights by Design oder Support by Design, also dass wir, wenn die Kinder online unterwegs sind, unproblematische Erfahrungen machen, wie können sie beispielsweise Einstellungen so verändern, dass sie bestimmte Materialien nicht wahrnehmen? wo kriegen sie möglicherweise auch Hilfsangebote, wenn sie verstört sind und vielleicht auch nicht zu den Eltern gehen wollen, weil sie gar nicht Medien nutzen durften zum Beispiel. Das sind einfach auch wieder diese klassischen Spannungsfelder, wo wir ein bisschen vernetzter denken müssen, dass die Kinder eben nicht mehr im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzen und die Eltern sagen so, Schluss jetzt, jetzt machen wir Hausaufgaben, sondern die sind auf dem Schulhof, in der S-Bahn und die Eltern kriegen es oft auch gar nicht mit, ne? Und wenn wir so anfangen zu denken, dann ist der klassische regulierende Jugendmedienschutz nur ein Baustein von vielen, dass wir eben über Medienerziehung, auch Medienerziehung von Eltern, die auch oft überfordert sind einfach mit all den Sachen, die sie auch noch machen sollen, dass wir Medienbildung stärker in den Schulen verankern und dass wir aber auch die Anbieter noch stärker verpflichten zu sagen, guck mal, du machst Angebote vielleicht nicht nur für Kinder, du bist jetzt kein Kinderkanal, aber es wird vorrangig von Kindern und Jugendlichen benutzt. Also solltet ihr auch in der Verantwortung stehen und die Interessen und Verletzlichkeiten von Kindern mitdenken.
Da würde ich gerne nochmal einhaken, eben weil gerade in diesem rechtlichen Bereich gibt es da eben konkrete Beispiele, also TikTok oder irgendwas anderes, wo Sie sagen, so, da sehen Sie wirklich tatsächlich Bedarf nach Regulierung?
Ja, also das wird auch schon sehr stark diskutiert. TikTok ist ein großes Beispiel, dass zum Beispiel jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg Kinder über Vorschlagssysteme einfach Videos vorgeschlagen bekommen, die teilweise sehr gewalthaltig sind, die teilweise aus dem Schützengraben senden, die dann noch über solche Loops funktionieren und Musik, also die praktisch überhaupt nicht mehr dieses klassische, ich schaue mir im Fernsehen was über Krieg an, sondern ich werde da eigentlich fast schon in Unterhaltung reingezogen, noch gemischt mit Desinformation. Das sind so Themen, wo wirklich ganz viel auf dem Spiel steht und wo Kinder oft nicht alleine wissen, wie kann ich das jetzt stoppen oder was macht es mit mir, wenn ich jetzt beispielsweise Kriegsbilder sehe. Und da machen Anbieter wie TikTok und andere Anbieter machen auch schon einiges, dass sie Voreinstellungen anbieten, dass sie bestimmte Guidelines anbieten. Die nennen das dann auch also Digital Wellbeing, also sozusagen, wie kann das Kind dann selber entscheiden, was ihm eigentlich gut tut. Aber das ist natürlich auch eine Vermeidung von härterer Regulierung. Und bei einigen Beispielen ist es natürlich schon auch die Frage, ja, wie kann man das so regulieren, dass die Rechte von Erwachsenen gleichzeitig nicht beschnitten werden? Das ist immer auch das Dilemma, dass wir sagen, naja, Erwachsene können besser abschätzen, was ihnen gut tut. Die können vielleicht sagen, das ist Hate Speech, das gucke ich mir nicht an oder schreibe ich selber einen Kommentar. Aber wie machen wir das, wenn die im gleichen Raum unterwegs sind, ne? Und da treten wir eben auch an Grenzen. Aber für mich, wie gesagt, sind auch bei Online-Games ist ein weiteres Thema, dass über Online-Games, über Chats ganz oft pädophile Menschen Kontakt aufnehmen mit Kindern und sich dann analog treffen. Und da muss einfach ganz schon viel vorher im Vorfeld geschehen sein, regulatorisch, aber eben auch von der Stärkung der Resilienz und dem Wissen von Kindern, dass es gar nicht dazu erst kommt. Aber da stehen wir noch relativ am Anfang, weil der Markt auch so dynamisch ist, dass wir in der Regulierung natürlich immer ein Stück hinterherhinken. Und dann ist schon wieder das nächste Phänomen und dann versuchen wir das zu regulieren. Deswegen denke ich, dass diese Kombination von Regulierung, aber eben auch von der Stärkung und Befähigung von Kindern und Eltern und gerade auch über die Schnittstelle Schule, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Dieses Spannungsfeld jetzt auch gerade nochmal zwischen dem Schutz, also dass wir hier so die Vorstellung von einer behüteten Kindheit haben und auf der anderen Seite, dass die Kinder ja eben lernen sollen, eigenverantwortlich damit umzugehen. Jetzt mal abgesehen von der Regulierung, dass sie eben dann über auch digitale Plattformen nutzen, um Inhalte selber zu melden oder sich zu melden, wenn sie irgendwas Komisches gesehen haben. Welche Rolle spielen da die Kinderrechte? Also man könnte ja jetzt denken, Kinderrechte geben den Kindern solche Freiheiten, dass sie ja im Grunde sehr viel selber entscheiden können, auch wie viel Medien sie konsumieren, wie lange sie zocken wollen, wie lange chatten wollen und ja, genau, was bedeutet das?
Ich glaube, also das Entscheidende, wenn man jetzt einen kinderrechtlichen oder kinderethischen Ansatz auch nimmt, ist es zu sagen, ich sehe Kinder eben nicht als Objekte, an denen irgendwas geschützt werden muss, sondern ich sehe sie als Subjekte, die in einem konkreten lebensweltlichen Kontext stehen, die bestimmte Entwicklungsthemen haben, die sie dazu motivieren, dass sie bestimmte Angebote suchen, oft auch dann zufällig auf Angebote stoßen, die sie gar nicht sehen wollten, die vielleicht verstörend sind. Und das heißt, das ist schon mal das Grundlegende zu sagen, Kinder sind Subjekte, ich nehme sie ernst, aber ich schaue auch darauf, wo sie gerade stehen. Also ein ganz zentraler Aspekt von Kinderrechten sind diese sogenannten Evolving Capacities, die Entwicklungsfähigkeiten. Das, was ich am Anfang meinte, dass Kinder eben durch bestimmte Entwicklungsphasen, die auch bei Kindern stark variieren können, gehen. Und ich bei diesen Entscheidungen, was lasse ich das Kind jetzt wirklich selbst entscheiden, ja schauen muss, wo steht das Kind gerade? Es ist ein bisschen, kann man die Analogie auch zum Straßenverkehr nehmen. Letztendlich möchte ich, dass mein Kind sich selbstständig in der Stadt oder im Dorf bewegen kann. Und ich möchte, dass es lernt, so gut Fahrrad zu fahren und die Regeln zu kennen und sich selbst zu schützen. Aber wenn ich jetzt noch ein dreijähriges Kind habe, das vielleicht noch gar nicht weiß, wie Unfälle passieren und was das für mich heißt, wenn ich die Straße überquere, dann würde ich an der Stelle noch sagen, du bleibst jetzt an meiner Hand. Wir schauen zusammen nach links und rechts. Wir gucken auf die Ampel und wir gehen da sicher rüber. Aber wenn du vielleicht jetzt 7, 8 Jahre bist und oder ich kann einfach durch dein allgemeines Verhalten sehen, ah, das wird schon mitgedacht, da gibt's schon Erfahrungswerte, dann kann ich das vielleicht schon mal ohne an der Hand nehmen, einfach nebeneinander rüberlaufen, ja? Und irgendwann dann kann ich sagen, du darfst jetzt auf dem Gehweg fahren oder dann auf dem Fahrradweg. Aber das heißt, auf dem Weg ist ja schon ganz viel passiert, wo ich nicht einfach sage, du bist jetzt 18, jetzt fährst du auf der Autobahn, sondern da sind ja ganz viele kleine Schritte passiert, wo ich das Kind ständig befähige und sozusagen auch in Relation zum Kind als Eltern, die Kinder normalerweise am besten kennen, einfach schauen können, das traue ich jetzt schon zu, das nicht. Und wenn das Kind jetzt sagt, ich möchte dieses Spiel spielen, dann kann ich ja zum Beispiel sagen, zeig mir das Spiel mal. Also nicht einfach gleich meinen Erwachsenenblick von all dem, was ich mir darunter vorstelle, auch aus meiner Generation heraus, sondern zeig mir das Spiel. Sag mir mal, was ist denn daran so spannend? Und dann kann ich aber auch sagen und mich informieren und sagen, weißt du, warum ich meine Zweifel habe? Ich sehe die und die Gefahren bei dem Spiel und deine Privatheit oder dein Schutz, deine Sicherheit. Ich sehe das gefährdet und dein Wohl liegt mir am Herzen. Und deswegen möchte ich entweder mit dir zusammenspielen, wenn ich denke, das Spiel hat Potenzial, oder ich gucke vielleicht, es gibt aber ein anderes Spiel, was ein bisschen sicherer für dich ist, was aber genau das dir auch anbietet, was du gerade suchst. Sollen wir das mal probieren? Also das heißt nicht zu sagen, du machst jetzt einfach, was du willst. Das wäre so, ja, laissez-faire und dann lasse ich das Kind einfach irgendwo auf der Straße rumfahren, womöglich noch im Dunkeln ohne Licht. Sondern ich habe ja schon auch diese Sorgepflicht als Eltern. Also das ist ja nicht nur ein Recht zu erziehen, sondern auch eine Pflicht, die ich habe als Eltern. Ist übrigens auch ein Artikel der Kinderrechte, die Elternpflichten. Aber eben mit Blick auf die sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes und mit Blick auf die, wenn ich das Kind befrage und beteilige, das ist Artikel 12 in der Kinderrechtskonvention, Kinder haben ein Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört zu werden und auch sich zu beteiligen. Was nicht heißt, dass sie selbst entscheiden. Das kann ich vielleicht dann, wenn das Kind wirklich schon reifer ist in der Entwicklung und wenn es wirklich um Dinge geht, also Kinder sind mit 14 ja auch religionsmündig, ne? Und also das heißt, wir gehen schon gesellschaftlich trotz der individuellen Variation davon aus, dass Kinder in bestimmten Altersphasen mehr schon selbst entscheiden können. Und so ist das für mich mit digitalen Medien auch der Fall. Und davon abgesehen, wenn Kinder erstmal in der Pubertät sind, dann ist es auch gar nicht mehr so leicht zu sagen, ich möchte das jetzt aber nicht. Dann muss ich auch schon noch stärker begründen können, warum ich diese Sorge habe und dass diese Sorge nicht einfach mein Machtanspruch ist, sondern mein Interesse am Wohlbefinden des Kindes. Das ist für mich der kinderrechtliche Ansatz, das Kindeswohl an vorderste Stelle zu stellen, das Kind anzuhören, entwicklungsgemessen zu beteiligen, aber vielleicht auch mal ein paar negative Erfahrungen machen zu lassen, um daran zu erkennen, was man eigentlich vielleicht lernen sollte oder könnte. Ne? Und das ist auch noch so ein Spannungsfeld.
Also haben Sie da schon Erfahrungen gemacht, was zu so einem Curriculum gehören könnte? Können Sie das schon konkretisieren? Wie kann so etwas aussehen?
Also das gibt es auch schon vereinzelt. Das variiert natürlich auch wieder zwischen Bundesländern. Also jetzt nur so ein Beispiel auch von der Schule meiner Kinder. Da kommt zum Beispiel auch regelmäßig die Polizei und dann reden die zum einen über auch Sicherheit im Straßenverkehr oder Sicherheit Irgendwo, aber dann reden die auch über Sicherheit im Digitalen. Dann zeigen die denen zum Beispiel auch mal auf, was Kinder nämlich ganz oft nicht wissen, dass bestimmte Dinge wirklich Straftaten sind und dass sie sich das gar nicht gefallen lassen müssen. Also wir sehen über viele Statistiken auch, dass die Täterinnenschaft unter Kindern und Jugendlichen steigt, weil sie beispielsweise bestimmtes Material umhersenden, wovon sie gar nicht wissen, dass das verboten ist. Also ein Beispiel ist das, was als kinderpornografisches Material verstanden wird. Wenn das einer im WhatsApp-Klassenchat hat, dann haben sich alle strafbar gemacht. Und das ist was, also da kann schon mal Schule auch über solche Netzwerkstellen zur Polizei schon mal diese grundlegende Aufklärungsarbeit machen, die Kinder erstmal sensibilisiert, so huch, ach, das wusste ich jetzt gar nicht und dann, was heißt das denn jetzt für mich? Und dann kann man natürlich in ganz verschiedenen Fächern jetzt abseits der klassischen AG oder irgendwie Workshops in der Freizeit, kann man in ganz vielen Fächern solche Themen aufbauen. Ja? Also man kann zum Beispiel im Matheunterricht über Coding sprechen. Also Coding ist ja sozusagen eine Sprache, die ich lernen kann, um auch selber teilhaben zu können am digitalen Raum. Also und dazu muss ich aber das ABC kennen. Ja, also das heißt, man kann über sowas schon mal Befähigung stärken. Dann kann ich im Deutschunterricht vielleicht sogar wirklich über Hate Speech reden. Also was ist denn eigentlich Sprache? Wie sprechen wir miteinander? Was darf man eigentlich nicht sagen? Oder was mache ich, wenn ich jemanden verletzt habe? Das sind eigentlich grundlegende Sozialkompetenzen, die man aber dann vielleicht auf die Erfahrungen, die Kinder im Digitalen ja die ganze Zeit schon machen, aber oft keinen Raum haben, darüber zu sprechen. Die kann man gut aufgreifen und das im Unterricht zum Thema machen und dann vielleicht auch in kleinen Gruppen überlegen, was sind denn Strategien oder wer kennt jemand, der schon mal gut damit umgegangen ist. Anderes Beispiel, klassisches Beispiel, was viel an Schulen gemacht wird über Peer-to-Peer-Ansätze, ist Cybermobbing, Mobbing und Bullying an der Schule, was natürlich auch nicht rein analog ist, sondern oft auch digital stattfindet, vernetzt. Und da einfach zu sagen, was ist denn eigentlich ein Bystander? Was passiert denn, wenn du einfach zuschaust und wenn du nicht sagst, stopp? Ich möchte das weder bei mir, ich möchte das aber auch nicht bei dieser Person. Für andere einzustehen, ne, das sind auch alles grundlegende moralische Werte, die da eigentlich wichtig sind. Und das kann ich in verschiedensten Fächern aufgreifen. In der Politik, im Politikunterricht kann ich auch über die Wichtigkeit von Regulierung sprechen. Also da gibt es unglaublich viele Anschlusspunkte, die man auch in einzelnen Stunden schon nutzen kann und wo man die Kinder auch da abholt, wo sie wirklich Erfahrungen machen, die sie selbst oft belasten.
Und trotzdem, gerade so bei Eltern bleibt, glaube ich, oft das Gefühl, es kommt einfach noch on top. Ja, es wird nicht ersetzt. Ja. Also diese Digitalerziehung wird nicht löst nicht irgendwas anderes ab, sondern sie kommt wirklich noch obendrauf zu dem, was man sowieso schon leisten muss. Ja, wie kann man denn diesem Gefühl entgehen oder wie können Eltern damit umgehen?
Ja, also ich kann mich da selber auch nicht rausnehmen. Ich kenne auch nicht jeden Filter und das ist wirklich auch eine Herausforderung. Die muss man auch ernst nehmen, weil auch bei vielen Tagungen, das heißt dann, die Lehrkräfte müssen es jetzt richten oder die Eltern sollen es jetzt richten und die alle sagen, was das auch noch? Also genau, dieses on top. Und man muss eben auch sehen, dass da schon eine große Überforderung ist und das, was Studien wie der Jugendmedienschutzindex eben auch zeigen, dass ab einem gewissen Alter die Kinder eben auch oft kompetenter sind als die Eltern und sich dann auch nicht mehr so einfach was sagen lassen wollen. Deswegen sage ich immer, das Wichtigste ist einfach, sich zu interessieren, im Gespräch zu bleiben. Das kann man beim Abendessen oder das Kind sitzt gerade da und spielt ein Spiel. Darf ich mal zuschauen, was du da machst? Zeig mir doch mal, ach, wie hast du die Figur gewählt? Und ach so, und wie entscheidest du jetzt, wie du, also einfach so Interesse zeigen, damit das Kind, wenn Probleme auftauchen, sich auch öffnet. Weil ich glaube, dieses Zuhause sitzen und den Regelkatalog zusammenschreiben wird auch empfohlen, finde ich auch wichtig, oder Handyführerschein und so. Das sind auch wichtige Maßnahmen, aber es kommt oft darauf an, wie funktioniert eigentlich die Beziehung. Und wenn die Beziehung einigermaßen funktioniert, dass da Offenheit ist und Wertschätzung und Fehlertoleranz, ja, dass ich auch sage, da hast du jetzt wirklich was gemacht, das finde ich nicht gut. Aber erklär mir mal, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Und lass uns mal überlegen, wie du in der Zukunft vielleicht sowas anders machen würdest. Ja? Und ich erkläre dir aber, warum ich denke, das war wirklich ein Fehler. Also wirklich begründen, warum ich was nicht gut finde und gemeinsam aber auch nach Optionen schauen und nicht einfach nur Verbote. Ich habe mal irgendwo so ein Handykäfig fotografiert und zeige den immer mal bei Vorträgen und sage mir, also damit ist das Problem nicht gelöst. Sondern wir müssen halt schon in diesen wirklich anstrengenden Zeiten, muss man sagen, einfach schauen, dass wir genug wissen, um mitreden zu können, dass wir informiert bleiben, dass wir gelassen bleiben, dass wir auch ein bisschen auf das Kind vertrauen, wenn wir eine vertrauensvolle Beziehung haben, dass wir aber auch, wenn wir merken, oh, Gerade ändert sich was bei meinem Kind. Es wird zurückgezogener. Es ist mehr im Zimmer. Es sieht kaum noch Freunde. Es wirkt irgendwie verschlossen. Dann auch aufmerksam zu sein und zu gucken, ist da was schiefgelaufen? Liegt da vielleicht Mobbing vor? Muss ich mir Hilfe holen? Und da gibt es sehr viele Beratungsstellen für Eltern, auch im Digitalen. Und da kann ich nur dazu einladen, dass Eltern die auch nutzen. Die sind teilweise kostenfrei und machen ganz tolle Angebote. Die sind oft nur nicht bekannt genug. Und da auch nicht scheu zu sein, sich Hilfe zu holen, weil das ist normal, dass man sich oft damit überfordert fühlt. Aber es ist eben so wichtig, in entscheidenden Phasen von Kindern, gerade bei Krisen, im richtigen Moment auch Hilfe zu holen. Aber die Gelassenheit und das Interesse und die Beziehung halte ich für mit am wichtigsten, neben dem informiert bleiben.
Was ist denn das Themenfeld oder die Fragestellung, die für Sie derzeit die größte Herausforderung ist, wo Sie sagen, so, dass da ist wirklich eine Lücke oder das ist ein Thema, was eben bei Kindermedienethik nicht genügend beleuchtet wird?
Sag ich mal, als Ethikerin geht's mir letztendlich darum, dass es um Freiheiten geht. Ja, es geht um die Freiheiten von Anbietenden, es geht um die Freiheit im Mediensystem. Es geht aber auch um die Freiheit der Einzelnen, ne? Und daher bin ich sehr besorgt. Ich habe auch eine Weile in der Privatheitsforschung gearbeitet mit Blick auf Kinder, was Überwachungstechnologien angeht oder was die Verwendung von Daten von Kindern angeht, über die Kinder oft gar nichts wissen. Die wollen Geheimnisse oft eher nur vor ihren Eltern verheimlichen und wissen aber nicht, dass sie ganz viel preisgeben für Firmen und globale Konzerne, die mit ihren Daten arbeiten zum Beispiel. Das finde ich ein großes Problem, was das Recht auf eine offene Zukunft angeht. Das Thema Sicherheit ist leider auch eins, wo wir wirklich, glaube ich, hinschauen müssen. Und ein Thema, wo ich auch immer mehr hinkomme, ich habe auch Seminare zum Thema Medien und Glück, Medien und gelingendes Leben gemacht, dass wir uns überhaupt die Frage stellen, als Einzelne, aber auch als Gesellschaft, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist eigentlich für uns als Familie, als Individuen, aber auch als Gesellschaft, was ist eine gute Kindheit? Ist es eine besonders geschützte Kindheit? Ist es eine Kindheit, wo Kinder unbeschwert an verschiedenen Räumen teilhaben können? Wo können wir auch Räume schaffen, wo wir mehr Unbeschwertheit erfahren, weil ich auch wahrnehme, dass Kinder heute sehr gestresst sind, einfach auch jetzt durch die Pandemie, durch viele Sorgen, gesellschaftliche Sorgen, durch den Krieg und da auch so gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir eigentlich und wie können wir uns auch ja ermächtigen, empowern und wie können wir Kindern auch dabei helfen, auch einfach kleine Räume für sich zu haben, abseits von Medien, also gar nicht mal nur über Medien. Und da ist auch sehr viel Tolles möglich. Es gibt Kinderseiten zum Thema Trauer, wenn man ein Familienmitglied verliert. Es gibt ganz tolle Angebote. Also, und die zu stärken, dass Kinder, wenn sie was suchen, da auch was Gutes finden, was altersgerecht ist, aber gleichzeitig auch als Familien, als Gesellschaft überlegen, wo wollen wir denn mal was ohne digitale Medien machen? Wann gehen wir denn vielleicht mal in den Wald? Oder also ich weiß, das klingt immer fast schon naiv, aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Lösungsansatz. Einfach, was halten wir manchmal dagegen, wenn wir denken, es wird zu viel? Was heißt es denn, Aufmerksamkeit zu halten, wenn wir so überströmt sind mit Informationen und Angeboten? Was heißt es für mich, eine gute Wahl zu treffen? Was heißt es für mich, ein wirklich gutes Gespräch zu führen und mich nicht nur auf Instagram irgendwie darzustellen? Also so ganz klassische ethische Fragen, auch wer bin ich eigentlich in all dem? Und so ein bisschen, das ist auch mein Anliegen, dass Regulierung ist wichtig, aber was soll Regulierung ermöglichen? Dass Kinder, Erwachsene Freiräume in der Gegenwart, aber auch in ihrer Zukunft als Erwachsene haben, sich selbst auszudrücken, Informationen zu finden, kulturell teilzuhaben, politisch aktiv zu sein, die Demokratie mitzugestalten, aber auch einfach mal Spaß zu haben. Also das ist übrigens auch ein Kinderrecht, das Recht auf Freizeit und Spiel. Also einfach auch so eine Kindheit auch in ihren Vielfältigkeiten lebendig sein zu lassen. Das ist mir wichtig und von daher geht es auch um digitale Medien, aber eben auch insgesamt um das Leben.
Kommen wir an einen Punkt, wo es wichtig wäre, eben überhaupt Zugang zu haben zu Medien.
Ja, also ich denke, Sie sprechen jetzt auch ein bisschen von der sozialen und digitalen Ungleichheit. Also was den Zugang angeht, das ist ein großes Problem. Hat man, glaube ich, auch während der Pandemie gesehen. Die einen waren im Ferienhaus in Brandenburg und die anderen waren alle zu fünft im Zimmer und haben auf dem Bügelbrett irgendwie mit einem alten Laptop Schulunterricht mitgemacht. Also diese sozialen Ungleichheiten zeigen sich auch digital. Und da müssen wir eben auch als Gesellschaft schauen, wenn es um Gleichheit geht, dass alle gleich sind, dann brauchen wir auch alle einen gleich guten Zugang. Zugang. Und dann müssen wir auch irgendwie schauen, wie wir diese Ungleichheiten irgendwie austarieren. Weil genau darum geht es letztendlich. Und da würde ich Ihnen auf jeden Fall auch zustimmen, weil die Ressourcen, die wir haben, auch darüber entscheiden, wie wir uns etwas gestalten können. Ja, und ob wir jetzt überhaupt den Luxus haben können, schöne Spiele zu spielen, oder ob wir nicht mal irgendwie Empfang zu Hause haben oder einen Laptop, der das überhaupt schafft. Ja, also und deswegen, also diese digitale soziale Ungleichheit ist ein großes Thema, auf das wir achten müssen, mit Blick auch auf soziale Gerechtigkeit und Zugangschancen und Teilhabemöglichkeiten.
Was erhoffen Sie sich von Ihrer Habilitation?
Ja, also ich möchte eigentlich Grundlagen dafür schaffen, dass wir vielleicht nochmal mit differenzierter über viele Themen sprechen können, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, zu unterscheiden. Aber auch ist immer darauf hinzusehen, wie können wir eigentlich selbst entscheiden, was für uns gut ist? Wie können wir als Gesellschaft auch entscheiden, was es für digitale Medien gibt und wie wir damit umgehen, wenn es bestimmte Grenzüberschreitungen gibt? Und ja, also ein bisschen soll das, glaube ich, auch einfach Diskurse dann anregen und was das eigentlich auch mit Blick auf Kindern und Kindheiten heißt heute.
Gibt es ein Thema, was Ihnen eben gerade aktuell sehr am Herzen liegt, zu diesem Bereich digitale Ethik, wo Sie sich mehr Diskussionen wünschen würden?
Ja, also ich glaube halt vor allem, dass wir überhaupt die Diskussionen führen und dass wir dazu hinkommen, alle mitzudenken. Also ich glaube, dass wir wirklich auch, also das merke ich immer wieder, dass wir doch aus einer gewählten, also auch als WissenschaftlerInnen, dass wir doch aus einer gewissen Blase heraus oft Dinge angehen, wo wir aus bestimmten Erfahrungen im Umfeld heraus denken, das sind die Leute, von denen wir reden, aber die Erfahrungen können sehr unterschiedlich und ungleich sein. Und wir müssen halt auch immer die mitdenken, die besonders verletzlich und besonders vulnerabel sind und für die eben auch Angebote schaffen, ne? Also so zum Beispiel barrierefrei oder in verschiedenen Sprachen bestimmte Angebote auch anbieten oder auch nur visuell oder auditiv, also da auch einfach so ein bisschen auf allen Wegen mitdenken, dass nicht alle gleich sind und dass wir das eben inklusiv auch denken sollten.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen in unseren Podcast Ethik Digital. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse Ihrer weiteren Forschungsarbeit und wir sind sicher, dass wir uns wieder treffen oder wiedersehen und von Ihnen hören.
Ja, sehr gerne und danke auch für das gemeinsame Gespräch.